Wir haben dort eben die Möglichkeit, Veranstaltungen für bis zu 30.000 Besucher durchzuführen. Die Gäste parken am Fuße der Halbinsel auf Flächen, die landwirtschaftlich genutzt werden an den Rest des Jahres. Wir haben viele Bereiche, wo Strandzugänge zum See bestehen. Dort sind dann die großen Campingareale angesiedelt. Und auf der Spitze der Halbinsel, dort, wo die fünf großen Geräte stehen, da ist dann die eigentliche Veranstaltungsfläche. Dort wird also auf verschiedenen Bühnen gefeiert, getanzt im Rahmen der Festivals oder auch Sport gemacht. Motorsportveranstaltungen finden statt, große Flohmärkte finden statt. Das ist also das Hauptareal, in dem wir als Ferropolis tätig sind.
Diese Folge von Geschichte Europas ist eine Auftragsproduktion für das LVR-Projekt Geschichten Rheinisches Revier. Heute schauen wir auf einen ganz besonderen Ort der Industriekultur, die Stadt aus Eisen, Ferropolis in Sachsen-Anhalt. Thies Schröder wird uns berichten, wie aus einem in der DDR wichtigen Braunkohletagebau eine Mischung aus Museum, Freizeitzentrum und Eventlocation wurde. Wir sprechen einerseits über die Herausforderung, 5 gigantische Tagebaumaschinen bei Wind und Wetter instand zu halten, aber auch, wie Baggersee und Schaufelradbagger besondere Hintergründe für Musikfestivals bieten. In den Shownotes der Folge findet ihr Kontaktmöglichkeiten für Fragen, Feedback und Kommentare, sowie Wege, wie ihr mich und diesen Podcast unterstützen könnt, etwa durch Spenden via PayPal und Ko-fi oder durch regelmäßige Beiträge über Steady und Ko-fi. In den Shownotes gibt es auch eine Liste inhaltlich verknüpfter Folgen, die stets aktuell gehalten wird. In der verlinkten Ankündigung zur aktuellen Staffel für die LVR-Geschichten sind alle Episoden der Reihe zur Industriekultur verlinkt. Herr Schröder ist neu im Podcast dabei, stellt sich zunächst vor und dann blicken wir auf die Geschichte des Ortes als Tagebau für Braunkohle und wie er schrittweise zur heutigen Multifunktionsfläche wurde. Ich wünsche euch viele neue Erkenntnisse mit dieser Aufnahme aus dem Mai 2026.
Thies Schröder ist mein Name. Ich bin seit über 20 Jahren tätig in der Stadt aus Eisen, vielen bekannt als Ferropolis in Sachsen-Anhalt. Ein ehemaliger Braunkohletagebau, der heute ein international wichtiger Kulturort geworden ist. Und über diesen Kulturort können wir auch das industriekulturelle Erbe bewahren und weiterentwickeln an diesem Standort. Ich bin nach Ferropolis gekommen vor über 20 Jahren, Anfang der 2000er Jahre, weil ich mich vorher mit der Region in Sachsen-Anhalt rund um Dessau, Bitterfeld und Wittenberg publizistisch beschäftigt habe. Ich habe Landschaftsplanung studiert und dann einige Jahre im Bereich Kommunikation gearbeitet. Und es ergab sich dann Anfang der 2000er Jahre die Frage, wer entwickelt den Standort Ferropolis, den es seit 1997 gibt, weiter in eine produktive Zukunft? Und die Chance, die sich da geboten hat, hat mich fasziniert, begeistert. Die Aufgabe hat mich begeistert. Und daher bin ich jetzt seit vielen Jahren dort geschäftsführend tätig. Es hat sich über die Jahre zusätzlich einiges an Aufgaben entwickelt, die aus Ferropolis hervorgegangen sind. Wir haben das Forum Rathenau aufgebaut. Dort geht es um das Thema Transformation, Strukturwandel und zwar konsequent zukunftsorientiert im Sinne der Kohlenstoffkreislaufwirtschaft. Das heißt, Kohlendioxid wird vom empfundenen Schadstoff, der ja auch ist, siehe Klimawandel, immer mehr zu einem produktiven Rohstoff. So müssen wir es auch verstehen. Da kümmern wir uns um dieser wissenschaftlichen Kommunikationseinrichtung Forum Rathenau. Darum auch mit konkreten Reallaboren. Dort sind wir Bitterfeld-Wolfen, also in benachbarten Tagebauregionen ansässig. Ich bin Vizepräsident der IHK Halle Dessau, bin im Vorstand des Bundesverbandes Industriekultur Deutschland und habe weitere Aufgaben rund um das Thema Strukturwandel, Industriekultur im Laufe der Jahre und Jahrzehnte aufgebaut und übernommen.
Ferropolis, das haben Sie eben schon gesagt, heißt übersetzt die Stadt aus Eisen und ist jetzt ein Museum, ein Bildungsort. Das war es nicht immer. Was sind die Ursprünge von Ferropolis?
Ferropolis geht hervor aus dem Tagebau Golpa-Nord. Wir sind mitten in der DDR-Geschichte 1957. Die Braunkohle ist der heimische Rohstoff für stoffliche, vor allem aber für energetische Verwertung. Das heißt, die Braunkohle wird abgebaut, in die benachbarten Kraftwerke gebracht und versorgt die DDR-Industrie und Haushalte mit Strom und teilweise natürlich auch mit Wärme im Nahfeld der Kraftwerke. Das ist im Tagebau Golpa Nord 1957 begonnen, aber es gibt eine lange Vorläufergeschichte. Die großen Kraftwerke in der Region werden alle zu Beginn des 20. Jahrhunderts errichtet. Das Kraftwerk Czornowitz in der Nähe von Ferropolis 1915, mitten im Ersten Weltkrieg. Und dort wird dann auch erstmals Braunkohle im großen Maßstab abgebaut. Den Abbau der Braunkohle gibt es natürlich schon viel länger, zum Heizen in den Dörfern, in den Höfen. Aber im industriellen Maßstab setzt der Abbau der Braunkohle tatsächlich erst Ende des 19. Jahrhunderts und dann im großen Maßstab zu Beginn des 20. Jahrhunderts ein, als man erkannt hat, dass es einfacher ist, Kraftwerke dort zu bauen, wo der Rohstoff ist. Der AEG-Ingenieur Klingenberg sagte damals, Strom transportiert sich leichter als Kohle. Das war der energiewirtschaftliche und auch damit regionalstrukturelle Paradigmenwechsel. Und die Vorläufer, die Tagebaue Golpa und andere, sind also seit Anfang des 20. Jahrhunderts aktiv. 1957 dann die Erweiterung Tagebau Golpa Nord, um die Kraftwerke Czornowitz, Fockerode und weitere zu versorgen mit Rohstoff Braunkohle für die Energiegewinnung. Ferropolis ist entstanden, als dieses Zeitalter zu Ende ging. Inzwischen gibt es ja auch eine politische Beschlusslage seit einigen Jahren zum Ausstieg aus dem Energieträger Braunkohle. Bis in die 30er Jahre hinein soll das vollzogen werden. Der Tagebau Golpa Nord wurde allerdings bereits 1989-90, also parallel zur Wende, zum Ende der DDR, zur Wiedervereinigung, stillgelegt. Nicht aus politischen Gründen, sondern die Kohlereserven, die Flöze im Bereich Golpa Nord, waren zu dem Zeitpunkt abgebaggert, erschöpft. Man hätte normalerweise die großen Geräte dann zu einem benachbarten Areal in der Dübener Heide, ein großes Waldgebiet zwischen Leipzig und Berlin, weiter transportiert und hätte dort, so waren die entsprechenden Betriebspläne, hätte dort mit dem Braunkohleabbau in einem weiteren Tagebau neu begonnen. Das fand dann, und das war wendebedingt, 1989-90 nicht mehr statt, sondern mit dem Ende des Tagebaus Golpa Nord endete das Braunkohlezeitalter im nördlichen Bereich des Mitteldeutschen Reviers. Im Süden des Mitteldeutschen Reviers, südlich Leipzig, sind bis heute noch Tagebauer aktiv. Aber 1989-90 war ein wesentlicher Einschnitt. Und mit diesem Stillstand der Entwicklung der Nutzung der Braunkohle begann man sich natürlich auch für die Geschichte, für vor allem die faszinierende Technik, die Tagebau Großgeräte zu interessieren. Und es waren Studierende der Stiftung Bauhaus Dessau, 15 Kilometer entfernt von Ferropolis liegt Dessau-Roßlau, die diese Geräte für erst einmal tatsächlich ästhetisch herausfordernd und interessant empfanden, die dann über einige Monate mit den Bergleuten, die teilweise dann auch im Bachschutz eingesetzt waren, sich kleine Scharmützel lieferten. Die Studierenden des Bauhauses wollten auf eines der Geräte klettern. Die Bergleute und Wachschützer hatten das zu verhindern. Und nach einigen Wochenenden dieses Spielchen kannte man sich dann. Man kam ins Gespräch miteinander. Man stellte fest, dass es doch faszinierend wäre, vielleicht eines dieser Geräte zu erhalten. Man entwickelte tatsächlich so über den Zaun hinweg eine gemeinsame Vision. Die Bergleute fanden es spannend zu sagen, dass der Ort ihrer Arbeit, ihrer auch Arbeitsidentität, vielleicht doch nicht weggeräumt werden müsste, dass man vielleicht ein Café auf einem der Bagger einrichten könnte. Das ist bis heute nicht gelungen, aber es begann dann eine andere, sehr dynamische Entwicklung, weil die Studierenden diese Gedanken mitnahmen, die sie aus den Gesprächen bekommen hatten, und einen ersten, man könnte sagen, Entwurf, einen ersten Draft zeichneten, eine Diplomarbeit des damaligen Studenten Martin Brück zur Erhaltung des Standortes Ferropolis, auch die Namensgebung Ferropolis, Stadt aus Eisen, diese griechisch-lateinische Kombination entstand zu der Zeit am Bauhaus Dessau in der dortigen Werkstatt Industrielles Gartenreich. Aus dieser Idee, die erstmal nicht mehr war als eine studentische Arbeit, eine Diplomarbeit, ein entsprechendes Pappmodell, das bis heute bei uns zu sehen ist, entstand dann über mehrere Chancen oder ergriffene Chancen, manchmal kann man es auch Zufall nennen, entstand dann tatsächlich die Entwicklung von Ferropolis, der Stadt aus Eisen, die heute mit mehreren hunderttausend Besuchern pro Jahr für Tagesbesuche, also einfach touristische, historisch interessierte Gäste, aber auch viele Besucher, die uns zu Festivals, Musikfestivals, Sportevents, die kommen da sicherlich gleich noch drauf zurück, besuchen. Entstand also dieser Ort mitten im ländlichen, im Dreieck Bitterfeld-Wolfen, Lutherstadt-Wittenberg, Dessau-Roßlau gelegen, mit der kleinen Stadt Gräfenhainichen. Und der Tagebau Golpern Nord ist heute ein See, der Greminer See, benannt nach einem Ort Gremin, der damals in den 50er Jahren bis 70er Jahren überbaggert wurde, um an die Kohle zu kommen, die dort im Untergrund unter Gremin lag. Ich hatte von den Gelegenheiten und Chancen, die es zu ergreifen galt, gesprochen. Man muss sich nochmal kurz zurückversetzen in die anarchischen, etwas anarchischen 90er Jahre nach dem Zusammenbruch der DDR, nach der oder während der Wiedervereinigung der beiden Teile Deutschlands. Waren ja alle Strukturen, auch die großen Bergbaukombinate, in einem Übergangsprozess. Und es wurde dann, nachdem die Studierenden der Stiftung Bauhaus Dessau diese ersten Ideen entwickelt hatten, entschied dann tatsächlich ein leitender Ingenieur, der für das Mitteldeutsche Revier zuständig war, weil er von den Gedanken und Ideen der Studierenden und seiner Bergleute vor Ort begeistert war, eine Federstrichentscheidung herbeizuführen und Mittel, die für den Abbau der Geräte vorgesehen waren, umzuwidmen, quasi ohne jetzt große Beratung, Beschlussfassung, sondern das ist seine Entscheidung gewesen. Er hat gesagt, ich entscheide, dass dieses Geld, das waren jetzt nicht Unsummen, aber das war eine kleine Summe, die für die entsprechenden Rückbau vorgesehen war, dass der in den Erhalt gesteckt wird. Das war quasi die Initialzündung. Es gab also, das war die Voraussetzung, Ideen und zu Papier gebrachte Ideen. Es gab die Möglichkeit, die Entscheider im Bergbau für den Gedanken zu faszinieren. Und es gab dann die Vorbereitung auf die große Weltausstellung Expo 2000, die für Hannover vorgesehen war. Und Deutschland hatte sich mit dem Standort Hannover um diese Weltausstellung erfolgreich beworben. Und zu Beginn der 90er Jahre kooperierten die Bundesländer miteinander, also die Neuen und die Alten, und es kooperierten Niedersachsen mit der Landeshauptstadt Hannover und Sachsen-Anhalt miteinander. Und aus Hannover kam die Frage, ob und was man vielleicht aus Sachsen-Anhalt beitragen möge zu dieser Weltausstellung. Und so wurden die ersten Schritte der Transformation, damals nannte man das noch nicht so, sondern da hieß es noch Strukturwandel oder viele sprechen auch vom Strukturbruch, diese ersten Schritte der Welt zu zeigen und zu zeigen, dass es eine Entwicklung gibt, auch nach dem Braunkohlebergbau zur DDR-Zeit in der neu strukturierten, politisch, gesellschaftlich, ökonomisch strukturierten Welt. Und da schien die Stadt aus Eisen, Ferropolis, mit ihren fünf großen Geräten signifikant zu sein, sodass Ferropolis ein Expo-Standort wurde, ein Außenstandort der Expo, gemeinsam mit vielen anderen Projekten in der Region rund um Dessau, Wittenberg und Bitterfeld. Und es entstand aus dem Konzept, aus der Idee, aus der Werkstatt Industrielles Gartenreich, eine Strategie, die quasi durch das Thema Expo, wenn man so will, in Umsetzung oder in Realität gebracht wurde. Eine Gesellschaft wurde gegründet, die Expo 2000 GmbH in Sachsen-Anhalt. Es wurden Themen und Projekte gewählt, unter anderem Ferropolis. Es beteiligte sich das Land, die Stiftung Bauhaus Dessau, der zuständige Landkreis an dieser Entwicklung. Und dann ging tatsächlich in den Jahren bis 2000 unter kreativer Begleitung durch einen sehr berühmten britischen Bühnendesigner, Jonathan Park, aber auch viele andere, die ihre Ideen einbrachten, ging Ferropolis in eine erste Stufe und wurde auch baulich zu diesem Kulturort weiterentwickelt. Aus der Halbinsel, die im Kohlebergbau Golpernord stehen geblieben war, auf der die Geräte jetzt versammelt wurden, ursprünglich zum Verschrotten, nun zum Erhalt, wurde also eine Veranstaltungsarena, die dann im Jahr 2000 durch ein großes Konzert mit Miklos Theodorakis feierlich eröffnet wurde.
Ich komme nochmal zurück auf die Schließung des Tagebaus. Sie hatten eben gemeint, das war für Ende der 80er sowieso innerhalb der DDR geplant gewesen und dann kam eben die Wende irgendwie dazwischen. Wir kennen ja von vielen Schließungen, generell von Betrieben in der DDR nach der Wende, das Problem, dass es so im bekannten Strukturbruch kam, auch viel zu Arbeitslosigkeit und so weiter. War das in dem späteren Ferropolis im Tagebau auch der Fall, dass es da zu Problemen gab oder konnte das anders abgefedert werden, eben weil man schon in einer Art Schließungsprozess gewesen war?
Nein, es war ein großes Problem, weil der Schließungsprozess des Tagebaus Golper Nord ja damit verbunden war, dass die Arbeitsplätze erhalten sein sollten, werden sollten, indem der Tagebau quasi weiterzieht, also ein benachbartes Areal dann abgebaut wird. Und es sind alle Mitarbeitenden im Kombinat, die Personen, die die Bagger gefahren haben, die in der Technik, in der Instandhaltung waren, im Gleisbau, sind natürlich davon ausgegangen, dass ihr Arbeitsplatz erhalten bleibt, auch nach der Schließung des ausgekohlten Tagebaus Golper Nord. Dass dann das nicht möglich war, also dass der Tagebau benachbarten Orts nicht fortgesetzt wurde. Das ist eine Entscheidung der Wendezeit. Man hatte den Eindruck, dass diese Braunkohle dort nicht mehr abgebaut werden muss. Das muss man ein bisschen vielleicht in einen Zusammenhang setzen. Die Flöze dort im Norden des Mitteldeutschen Reviers waren weder besonders mächtig, noch war der Brennwert, der Heizwert der Braunkohle besonders hoch. In der DDR-Zeit wurde trotzdem diese Braunkohle, die benachbarten Kraftwerke haben sie manchmal auch einfach als Blumenerde ein bisschen despektierlich bezeichnet, wurde diese Braunkohle trotzdem abgebaut, denn die DDR war ökonomisch abhängig von dem einzigen vorhandenen Rohstoff, den man hatte auf dem eigenen Staatsgebiet, nämlich der Braunkohle. Das heißt, man musste alle Reserven nehmen und nutzen. Im wiedervereinigten Deutschland sah das ein bisschen anders aus. Da gab es weitere Reviere in der Lausitz im Süden des Mitteldeutschen Reviers, aber auch im Rheinischen Revier. Dort beispielsweise im Rheinischen Revier waren die Flöze sehr viel mächtiger. Man hat sich also entschieden, den energetischen Rohstoff Braunkohle nicht mehr dort im Norden des Mitteldeutschen Reviers weiter abzubauen, auch aufgrund geologischer Voraussetzungen. Und damit war natürlich ein tatsächlich Strukturbruch verbunden. Und viele, die ihren Arbeitsplatz verloren hatten, die dann in den sogenannten Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen tätig waren, den ABMs, haben parallel beides getan. Also sie haben quasi ihren Arbeitsplatz abgewickelt und gleichzeitig sich aber auch begonnen, damit zu beschäftigen, was soll denn eigentlich von unserer Geschichte erhalten bleiben? Wie wollen wir denn erinnern an diese Zeit? Bergbau und Kraftwerke waren ja stolze Branchen und Berufe. Wer ist Bergmann? Ich bin Bergmann, wer ist mehr? Das geflügelte Wort. Und dieser Stolz wurde natürlich auch spürbar und es war verbunden damit, dass man eben Gedanken wagte zu fassen, zu sagen, wir möchten gerne, dass Teile unserer Geschichte, unserer Technikgeschichte, unserer Kulturgeschichte des Opencast Mining, des Braunkohletagebaus erhalten bleiben und auch für die nächsten Generationen sichtbar bleiben. Das heißt, die Überlegungen an diese Zeit zu erinnern in einem schwierigen Umbruch, ging einher mit den Überlegungen der ästhetischen Faszination für diese Technikkonstruktion, wie sie in der Stiftung Bauhaus Dessau herrschte, und ging auch einher, das war der dritte wichtige Bestandteil dieser Entwicklung, ging auch einher damit, dass die ersten Kulturveranstalter, also das Melt-Festival ganz speziell, dieses Gelände in der zweiten Hälfte der 90er Jahre zu entdecken begannen. Also es war noch nicht eröffnet, die Baustelle war noch nicht beendet. Wir sind kurz vor dem Jahr 2000 und das erste Mal findet ein großes Musikfestival, das Melt, auf Ferropolis statt. Das ist dann die Entwicklung, die uns die Jahre nach 2000 begleitet hat und den Standort auch stabilisieren konnte. Das heißt, mehrere Dinge, eine wissenschaftlich basierte, kreative Arbeit an der Stiftung Bauhaus, das Interesse der Bergleute und das kulturelle Interesse an dem Standort kamen zusammen und bekamen dann einen Boost sozusagen durch die Entscheidung für eine Korrespondenzregion der Expo 2000. Ein Modell, das dann übrigens auch weitergetragen wurde. Es entstand dann in den 2000er Jahren auch die internationale Bauausstellung in der Lausitz. Das ist derselbe Direktor Rolf Kuhn gewesen, der der Bauhausdirektor der 90er Jahre war und diesen Gedanken dann auch in die Lausitz trug. Also den Gedanken Revitalisierung, Standortentwicklung durch kulturelle Impulse. Und Ferropolis ist quasi in gewisser Hinsicht die Blaupause dafür. Und das ist heute auch in entsprechenden Raumentwicklungsstrategien, Regionalentwicklungsstrategien zunehmend beachtet, dass man über solche kulturellen Impulse eben auch Identität, Transformation und damit, das ist zumindest immer das Ziel, zum Schluss auch politische und demokratische Stabilität versucht zu erhalten.
Diese Aspekte, vor allem mit dem Eventcharakter und auch darüber hinaus, zeigen ja darauf schon, dass es sich bei Ferropolis nicht um ein klassisches Industriemuseum handelt. Und auch in den Vorfolgen zum Bundesverband Industriekultur wurde auch immer wieder betont, Industriekultur ist mehr als nur große Maschinen, große Hallen, große Bagger in Ihrem Fall. Wie ist das Gesamtkonzept da Ihres Museums? Was wollen Sie in Ferropolis darstellen und wie wollen Sie es darstellen?
Wir werden geleitet in der Entwicklung unseres Angebotes für die Gäste, die wir haben. Ich spreche jetzt erstmal nicht von den großen Veranstaltungsformaten, den Musik- und Sportfestivals. Die kommen mit einem ganz spezifischen Interesse nach Ferropolis, die Gäste dort. Die nehmen zwar die Industriegeschichte wahr, weil sie einfach auch schlicht unübersehbar ist und weil sich so ein Konzert von dem Dach eines solchen Tagebaugroßgerätes natürlich auch nochmal auf ganz andere Weise genießen lässt, wenn der Mond dann über den Gröniner See erscheint. Aber bei denen steht im Fokus, die wollen die Künstler sehen, die wollen tanzen, die wollen feiern, die wollen vielleicht einen Triathlon bestehen, die wollen an der Motorsportveranstaltung teilnehmen oder schlicht und ergreifend auch einfach nur etwas basteln und bauen. Mit unserem neu auf dem Gelände angesiedelten Macherfestival ist das möglich. Die anderen Gäste, die nicht spezifisch zu einer Veranstaltung kommen, holen wir dort ab, wo ihr historisches Interesse einsetzt, nämlich wie ist denn das mit der Geschichte der Energie, der Elektrizität? Was ist denn eigentlich Braunkohle? Wie haben denn unsere dann Großeltern und die Generationen vorher geheizt und dann auch im großen Stil Strom gewonnen? Und als Industriekulturnetzwerk in Sachsen-Anhalt, als Teil und ein Impulsgeber dieses Industriekulturnetzwerks versuchen wir ganz besonders auch die Zusammenhänge zu vermitteln. Also was hat beispielsweise die Energieproduktion auf der Grundlage des Rohstoffs Braunkohle mit dem Maschinenbau zu tun, der sich dann entwickelt und zu diesen Großgeräten führte? Was hat das wiederum mit der Flugzeugindustrie zu tun, die sich nebenan bei Junkers in Dessau entwickelte vor 100 Jahren? Was hat das wiederum mit der Chemie zu tun, die sich im Raum Halle, Leipzig und dann nördlich Bitterfeld entwickelte? Mal ausgehend von der Alchemie der Salzsieder, da sind wir jetzt aber tatsächlich viele Jahrhunderte zurück, und dann mit der Elektrochemie beginnend in großen Dimensionen sich rasant entwickelt über die letzten 100 Jahre, auch weil die Energie dort vorhanden war, weil die Braunkohle dort vorhanden war, weil man die Kraftwerke dort auf den Rohstoff stellen konnte. Und plötzlich konnte man mitten im Ersten Weltkrieg elektrochemische Vorgänge, die sehr energiehungrig waren, durchführen. Das bekannte Haber-Bosch-Verfahren, um daraus sozusagen Stoffe zu ersetzen, die im Ersten Weltkrieg nicht mehr zugänglich waren. Also der berühmte Chile-Salpeter aus den Kolonien nicht mehr anlieferbar. Und die Herren Haber und Bosch hatten einfach ein elektrochemisches Verfahren, um diese Verbindungen künstlich zu kreieren, brauchten dafür aber sehr, sehr viel Energie. Und die Reichsstickstoffwerke wurden wegen der Düngemittel, aber auch wegen der Sprengstoffproduktion in der Zeit gebaut, als das benachbarte Kraftwerk Czornowitz auch gebaut wurde, um diese Reichsstickstoffwerke mit Strom zu versorgen. Das heißt, diese Zusammenhänge, und einige von denen kommen uns ja heute bekannt vor, wenn es wieder um Rohstoffversorgung, um auch Kriege geht, die um fossile Rohstoffe geführt werden. Diese Zusammenhänge zu erklären, ist eines der ganz wichtigen Ziele am Standort Ferropolis, aber auch in den benachbarten industriekulturellen Orten. Ein zweites Ziel ist, die Geschichte der Arbeit zu erklären. Wer hat eigentlich diese Leistung vollbracht? Diejenigen, die diese Geräte bedient, betrieben haben, die die Gleise gerückt haben, die Ingenieure, die diese Geräte entwickelt haben. Die 5 Geräte, die bei uns stehen, stammen zum großen Teil aus einem 20 Kilometer entfernten Ort Köthen in Sachsen-Anhalt. Das älteste Gerät, das 1941 gebaut wurde und das heute noch auf Ferropolis zu sehen ist, stammt aus einer sehr traditionsreichen Metallverarbeitung Buckau-Wolf in Magdeburg. Und ein Gerät ist auch aus Lauchhammer, also aus der Lausitz, dann gebaut worden und in den Tagebau Golpa Nord transportiert worden. Das heißt, auch technikgeschichtlich können wir vermitteln, dass die Arbeiter und Ingenieure große Leistungen vollbracht haben. Und auch die Unterschiede zwischen den 5 Geräten sind dabei sehr spannend. Da komme ich gleich gerne nochmal drauf zurück. Warum wurden diese Geräte eigentlich immer größer im Laufe der Jahrzehnte? Aber diese Geschichte der Arbeit, dass beispielsweise eine der Geräte von einer Frau, der Frau Mirsch, gesteuert wurde. Wir haben gerade eine Ausstellung geöffnet, wo es darum geht, wurden Strafgefangene im Tagebau eingesetzt? Wie kann man das erforschen und auch erinnern? Das sind alles Dinge, die uns besonders wichtig sind. Und wir haben eine der ersten Maßnahmen in den Nullerjahren, also ab nach 2000, mit den Zeitzeugen, mit den ehemaligen Mitarbeitenden im Tagebau Golpa Nord Interviews geführt, die heute eben noch verfügbar sind, die in eine App integriert sind, die man auf dem Gelände Ferropolis, wenn man sich ein Audioguide leiht oder diese App herunterlädt, 1:1 erfahren kann. Einfach um diese Geschichte der Arbeitswelt im industriellen Zeitalter erinnerlich zu halten. Und dritter Punkt, warum ist es so wichtig, diese Geschichte erinnerlich zu halten, sowohl die technische wie die soziale Geschichte? Weil wir natürlich gefragt werden durch folgende Generationen oder jetzt aufwachsende Generationen, wie denn das entstanden sein konnte mit diesem Klimawandel, mit dem enormen Energiehunger, mit dem hohen CO2-Ausschuss sozusagen. Und man muss Antworten geben auf diese Fragen. Die werden möglicherweise auch noch sehr viel dringlicher gestellt werden. Und auch dafür brauchen wir diese Orte der Industriekultur, um tatsächlich verständlich zu machen, wie hat sich diese Entwicklung in der Vergangenheit ereignet und wie wird sie auch in eine Zukunft geführt, in eine postfossile Zukunft, in eine dann klimagerechtere Zukunft. Und insofern sind Orte der Industriekultur für uns auch immer Verhandlungsorte der Geschichte, aber auch Innovationsorte. Sie sind Reallabore der Transformation, nicht nur der Energiewende, sondern auch der stofflichen Nutzung des Kohlenstoffes. Und man kann am Beispiel der industriekulturellen Orte sehr gut dieses Verhältnis von Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft verhandeln, weil es einfach sehr signifikant ins Auge fällt an diesen Standorten. Insofern Technikfaszination für Maschinen, für Hallen, für Tragwerke etc. ist ein Einstieg, ein Zugang. Aber wir hören in der Vermittlung da nicht auf und versuchen den sehr stark auch durch die Sozialgeschichte und durch die Naturkulturgeschichte zu bereichern am Standort Ferropolis.
Sie haben auch eben gesagt, dass es umliegende Orte gibt, also zum Beispiel dieses Kraftwerk, das Forum Rathenau, mit dem Sie sich austauschen. Das heißt, Ferropolis ist auch über den puren Raum des alten Tagebaus hinaus eine Entität, eine Veranstaltungsfläche.
Ja, also die Veranstaltungsfläche begrenzt sich tatsächlich auf die Halbinsel im Graminer See. Sie müssen sich so vorstellen, ein Tagebau wird erschlossen von einem zentralen Ort aus und dann baggert man von diesem Ort aus, zumindest bei unserem Tagebau war es so, einmal im Uhrzeigersinn um diese Halbinsel herum. Das heißt, erstmal wird der Abraum beseitigt, um an die Kohle zu kommen, dann wird die Kohle rausgenommen und auf der anderen Seite, wo man schon gebaggert hat, wird dann der Abraum wieder verkippt, zum Anfang auf Halde und dann später in den abgebaggerten Bereich des Tagebaus selbst. Und in der Mitte entsteht so eine Art Halbinsel, um die herum sich im Uhrzeigersinn so ein Tagebau entwickelt, der sogenannte birnenförmige Aufschluss. Diese Halbinsel ist erhalten, da ist also auch noch Braunkohle drunter. Und diese Halbinsel ist der Bereich, in dem die Ferropolis GmbH und die Ferropolis Stiftung Industriekultur GmbH tätig ist. Wir haben dort eben die Möglichkeit, Veranstaltungen für bis zu 30.000 Besucher durchzuführen. Die Gäste parken am Fuße der Halbinsel auf Flächen, die landwirtschaftlich genutzt werden und den Rest des Jahres. Wir haben viele Bereiche, wo Strandzugänge zum See bestehen. Dort sind dann die großen Campingareale angesiedelt. Und auf der Spitze der Halbinsel, dort, wo die fünf großen Geräte stehen, da ist dann die eigentliche Veranstaltungsfläche. Dort wird also auf verschiedenen Bühnen gefeiert, getanzt im Rahmen der Festivals oder auch Sport gemacht. Motorsportveranstaltungen finden statt, große Flohmärkte finden statt. Das ist also das Hauptareal, in dem wir als Ferropolis tätig sind. Von dort aus gibt es, da hatten Sie gerade zu Recht nachgefragt, gibt es Verbindungen, ideelle, aber auch ganz materielle, in die benachbarten Orte der Industriekultur. Das Kraftwerk Czornowitz, das eines der Kraftwerke war, was von Golpa Nord aus beliefert wurde, liegt circa 2,5 Kilometer, 3 Kilometer entfernt. Es stehen noch als stille Zeitzeugen große Hochspannungsmasten in dieser Landschaft, auch wenn die beiden Orte natürlich nicht mehr physisch elektrisch verbunden sind. Und es spannt sich so ein Feld der industriellen Wandlung auf, also Räume, die ursprünglich Tagebau waren, die komplett menschgemacht sind, quasi für das Anthropozän stehen, die inzwischen aber teilweise von der Natur zurückgeholt wurden, dass der Grimminer See und die ehemaligen Kippenflächen und die ehemaligen Areale des Tagebaus sind heute auch von der Biodiversität her ein hochfaszinierender Raum. Das heißt, dieses Feld der industriellen Wandlung, dieses Spannungsfeld zwischen Tagebau und Kraftwerk ist eines, das wir natürlich auch entwickeln. Wir betreiben auch ein kleines Grubenbahnnetz weiter oder haben dies erstmal gesichert, um es weiter betreiben zu können. Dort hängen auch andere Betriebe und Unternehmen an diesem Eisenbahnnetz, die auch ein Interesse haben, weiterhin per Eisenbahn versorgt zu werden. Das heißt, die Aufgaben wurden immer weiter größer im Laufe der Jahre mit zunehmendem Erfolg und Besucherzahlen und natürlich auch mit zunehmenden ökonomischen Möglichkeiten, sodass auch daraus dann weitere Impulse entstanden sind. Das Netzwerk Industriekultur Sachsen-Anhalt beispielsweise, das Sachsen-Anhalt weit an über 130 Standorten zusammen vor allem mit den Vereinen und den Kommunen vor Ort, also ganz viel ehrenamtliche Arbeit. Das Thema Industriekultur, Industriegeschichte und Zukunft vermittelt, ist so ein Weg. Wir arbeiten aber auch eng mit den benachbarten Bundesländern zusammen, mit den Kollegen in Sachsen, in Berlin-Brandenburg, in Thüringen. Wir arbeiten auch revierübergreifend eng zusammen im Bundesverband Industriekultur Deutschland beispielsweise, mit den Kollegen aus Nordrhein-Westfalen, aus dem Rheinischen Revier und auch aus dem Ruhrgebiet, also den wichtigsten Industriekulturorten, die man ja deutschlandweit kennt oder auch europaweit kennt. So dass also Netzwerk ein wichtiger Teil unserer Arbeit ist, auch deswegen, weil wir an vielen Stellen ja auch Neuland betreten. Also wie erhält man ein Tagebaugroßgerät über viele Jahrzehnte, letztlich über einen Zeitraum, für den die nie konstruiert wurden? Man ist ja immer davon ausgegangen, dass das keine Ewigkeitsbauten sind, sondern dass die irgendwann eben auch wieder abgebaut werden. Wie erhält man die also? Wie erhält man große im freien stehende, frei bewitterte metallene Konstruktion. Das ist eine Frage, die uns beschäftigt, die aber auch für viele andere Anwendungen von großem Interesse ist, Brücken etc. Und insofern sind wir immer so an der Schnittstelle zwischen Neues ausprobieren und bewährtes erhalten. Und da macht es natürlich Sinn, sich auszutauschen und das nicht alles alleine an vielen Standorten unabhängig voneinander zu probieren, sondern Synergien auszuloten und auch zu nutzen, um diesen Erhalt und die Entwicklung des industriekulturellen Erbes überhaupt möglich zu machen, weil das ist ja auch immer eine ökonomische Herausforderung. Man muss ja auch dafür Mittel und Geld haben. Und wir haben jetzt auf Ferropolis das Glück, dass wir eben durch die Einnahmen aus den Großveranstaltungen ausreichend Mittel zur Verfügung haben, um das industriekulturelle Erbe im laufenden Betrieb zu erhalten. Und natürlich versuchen wir auch, wenn große Sanierungen anstehen, wenn so ein großer Absetzer, wie derzeit im Moment saniert werden muss, wenn die Gleise erneuert werden müssen, versuchen wir natürlich auch europäische Fördermittel zu akquirieren, was eben auch immer mal wieder gelingt, um diese signifikanten Zeitzeugnisse zu erhalten und in die Zukunft zu führen.
Die Frage nach dem Regen und dem Wetter, die den Geräten zusetzt, Sie haben es jetzt schon beantwortet, aber Sie haben schon erwähnt, da laufen Musikfans rum, da laufen Camper rum, da laufen Leute rum, die wollen ein Motorradrennen sehen. Geht da nicht auch einfach zwangsläufig mal was kaputt?
Wir haben natürlich Glück, dass unsere Exponate, wenn ich sie jetzt mal so aus museologischer Sicht so bezeichne, unsere Sammlung durch, also das sind ja die Tagebaugroßgeräte selbst, dass die natürlich relativ robust ist. Wir sehen das jetzt gerade im Vergleich zu dem Kraftwerk Czornowitz, was wir gerade neu erschließen, auch für die Besucher öffnen wollen. Dort muss man sehr viel sensibler mit den Elementen, mit der Sammlung, mit dem baulichen Erbe umgehen. Aber natürlich achten wir sehr darauf, dass die großen Geräte während der Veranstaltung schon aus Sicherheitsgründen nicht begangen werden, dass dort immer eine entsprechende Sicherheit, Security eingesetzt wird, sodass wir natürlich auch möglichst viele Schadfälle versuchen zu vermeiden. Und ja, es ist ein, wenn man so will, Geben und Nehmen. Also die Populärkultur, die großen Festivals versetzen uns in die Möglichkeit, die Industriekultur zu erhalten, und die Industriekultur versetzt die Populärkultur, die großen Events, die Musikfestivals in die Lage, an solchen herausragenden und auch sehr bildwirksamen Standorten produziert werden zu können. Und das inmitten eines wunderbaren, sehr klaren und sehr sauberen Sees, der aus dem Tagebau hervorgegangen ist. Das ist schon eine sehr faszinierende Konstellation. Und natürlich ist also die größte Herausforderung im Konservieren dieser Geräte ist also nicht so sehr die aktive Nutzung. Das ist ja oftmals so bei Denkmalen. Aktive Nutzung ist eher nicht schädlich, sondern es ist tatsächlich sind die Witterungseinflüsse. Die Geräte stehen unter freiem Himmel und müssen also regelmäßig kontrolliert werden. Alle Vierteljahr werden alle Geräte begangen von entsprechenden Sachverständigen, die aus den noch aktiven Tagebauen kommen. Es werden uns Hinweise gegeben, wo wir etwas zu erneuern haben, wo wir Bleche verstärken müssen, wo wir mit unseren Schlosserbetrieben aus der Region vielleicht noch Schweißarbeiten vorzunehmen haben. Also es ist ein laufendes Erhalten im aktiven Betrieb, den wir uns da verschrieben haben. Und natürlich hoffen wir auch, dass wir dort im Laufe der Zeit noch bessere, auch technisch bessere Möglichkeiten, vielleicht andere naturverträglichere Lacke einsetzen können, um bei einer Generalsanierung nicht immer ein Gerät komplett unter Plane und Gerüst zu packen, weil das sind die kostenaufwendigen Teile bisher. Und da probieren wir auch Dinge aus und versuchen Erfahrungen zu sammeln, wie dieses ständige Konservieren und Bewahren auch ja, finanziell tragfähig bleibt. Und das machen wir auch im Austausch mit anderen Partnern in anderen Regionen, auch in Europa, teilweise auch über Europa hinweg. Wir haben jetzt gerade eine Kooperation mit Armenien begonnen. Da ist ein altes Chemiewerk, das seit den Ende der 80er Jahren stillsteht. Und die haben auch ein Interesse, gemeinsam zu überlegen, wie kann man solche Orte zu Zukunftsorten entwickeln. Insofern ist das ein Thema, was uns weltweit beschäftigt. Die Industrialisierung ist ein globales Phänomen. Und die Nicht-Deindustrialisierung, das wäre die falsche Strategie, aber die postfossile Reindustrialisierung, die nachhaltige nächste Stufe der industriellen Entwicklung, ist auch eine globale Herausforderung. Solche Orte können in Zusammenarbeit da auch Brücken schlagen über Kontinente und vor allem aber auch innerhalb Europa über Ländergrenzen hinweg.
Ich war gerade sehr überrascht, als Sie von dem sauberen, schönen See sprachen. Ich glaube Ihnen sofort, dass der schön und sauber ist, aber beim Thema Tagebau hört man ja auch ganz oft von den Umweltschäden, und das ist ja auch gerade etwas, was in der DDR ja auch sehr bekannt war. Wie gehen Sie denn da? Also Sie hatten jetzt gar keine Umweltaltlast, mit denen Sie auch noch umgehen müssen in der Aufarbeitung und auch in dem Betrieb von Ferropolis.
Im Tagebau selbst, nur im relativ überschaubaren Stil. Natürlich gab es dort auch Altöleinträge und so weiter an den Stellen, wo diese Geräte beispielsweise repariert wurden. Und da musste man auch einiges dann eben sanieren, auskoffern. Das war aber sehr begrenzt, weil die Umwelteinwirkungen eines Tagebaugroßgerätes sind relativ, sagen wir, 1:1 physikalische, eben buddeln, baggern, transportieren und so weiter. Sehr viel herausfordernder sind die Umweltwirkungen, die beispielsweise in der benachbarten Chemieindustrie bis heute zu verzeichnen sind, in Bitterfeld-Wolfen, unter Bitterfeld-Wolfen. Gibt es ja die berühmte Bitterfelder Blase, das heißt die Ewigkeitsaufgaben, die mit dieser Umweltzerstörung, Verschmutzung der DDR-Zeit verbunden sind, die bis heute also im Grundwasser nachweisbar sind, erfordern, ist, dass über viele, viele Generationen noch diese Grundwasserblase durch entsprechende Pumpen und entsprechendes Engineering sozusagen dort gehalten werden muss, dass sie nicht in die Zonen vordringt, wo dann zum Beispiel Trinkwasser gewonnen wird. Das heißt, die Ewigkeitsaufgaben sind eine weiterhin sehr große Herausforderung, gerade im Chemiebereich. Im Tagebau ist es so, dass die Natur doch relativ sozusagen effizient diese Dinge saniert im Laufe der Jahre. Da ist vor allem also Zeit der wichtigste Faktor. Und in anderen benachbarten Herausforderungen ist es dann eben Technik. Wir haben deswegen im Netzwerk Industriekultur Sachsen-Anhalt die sogenannten Ewigkeitsaufgaben auch mit in unser Betrachtungsfeld gezogen und haben gesagt, auch die gehören zur Vermittlung des industriekulturellen Erbes. Auch die gehören zur Entwicklung der industriellen Zukunft. Und deswegen ganz bewusst eben auch das Thema Umweltverschmutzung, Umweltzerstörung, da wo der Faktor Zeit alleine nicht heilt, mit in die Betrachtung reingenommen. Und auch da geht es darum, den Aufwand, den man als Gesellschaft betreiben muss für dieses Monitoring und Management der Umweltschäden, muss man ja auch erklären, muss man ja auch den nachwachsenden Generationen erklären und vermitteln, warum auch sie sich damit noch beschäftigen werden müssen. Auch dafür braucht es dann sichtbare Industrieorte und Industriekulturorte. Ein Hinweis noch zur Geologie des oder zu den Erdschichten, die bei uns im Greminer See oder im Tagebau Golper Nord angeschnitten wurden. Wir haben auch in Tagebauen unterschiedliche Wasserqualitäten, je nachdem, welche geologischen Schichten betroffen sind. Da hatten wir ein bisschen Glück. Das Wasser bei uns hat keine Verockerungseffekte, wie man es aus anderen Tagebauen kennt. Es ist ein sehr klares Wasser. Es ist wenige Monate, nachdem die Flutung des Tagebaus weitgehend 100%ig abgeschlossen ist, noch nicht, aber weitgehend abgeschlossen war, hatten wir wieder Fischbesatz, zum Teil künstlich eingebracht, aber auch durch Naturbesatz, also Laich im Gefieder der Wasservögel, sodass dort eben auch heute gefischt werden kann. Und man sieht es einfach, die Wasserqualität eines relativ nährstoffarmen Sees schafft einfach hervorragende Voraussetzungen zum Schwimmen, Baden, Tauchen und so weiter.
Die Veranstaltungen, die in Ferropolis stattfinden, Sie haben es eben schon angedeutet, das sind Musikveranstaltungen, das sind Motorsportrennen und man kann auch einfach campen gehen. Warum entscheiden sich Menschen, dorthin zu gehen, um zu feiern, um Urlaub zu machen, um da ihre Freizeit zu verbringen, anders als jetzt über Industriekultur etwas zu lernen?
Ja, wenn man jetzt entscheidet, wo man ein Wochenende verbringen will, dann kommt man wahrscheinlich nicht auf den ersten Blick auf den Gedanken, das in einem Braunkohletagebau, in einem ehemaligen Braunkohletagebau zu tun. Da denkt man vielleicht eher an Nordsee-Ostseeküste oder Mittelgebirge oder wie auch immer. Und deswegen sind dann die Gäste, die beispielsweise angelockt durch die DJs unseres Techno-Festivals Hive oder die Hip-Hop-Künstler, die Rapper auf den Splash, sind dann immer sehr fasziniert von dieser Art von Landschaft, die die meisten noch gar nicht kannten. Das ging ja auch den Studierenden Anfang der 90er Jahre so. In Bauhaus Dessau kam nach der Wiedervereinigung Studierende von überall her, aus Europa, aus Deutschland. Und die meisten kannten keine Tagebaue, hatten so eine Landschaft noch nie gesehen, so eine Mondlandschaft, und waren von dieser Landschaft sehr fasziniert. Heute ist diese Landschaft auch nur noch zum Teil spürbar, weil die Natur eben vieles so erscheinen lässt, als sei das ein natürlicher See. Und wenn Sie die Gäste fragen, worin sie da baden, dann würden die meisten wahrscheinlich denken, das ist ein ganz normaler, natürlicher See. Und dann kommt man ins Gespräch und beginnt zu erzählen, das war ein Tagebau, die Geräte sind hier keine Deko, sondern die hatten hier eine Aufgabe. Und so kommt man auch mit Gästen ins Gespräch, die nicht mit einem industriekulturellen Interesse das Areal betreten. Und die aber gemeinsam mit den Nerds der Industriekultur völlig fasziniert sind von der auch durchaus Schönheit dieser Geräte im Rahmen eines solchen Festivals, entsprechend visuell inszeniert durch die Videojockeys. Dann kommt das Mondlicht dazu, natürliche Nachtstimmung. Das ist schon Faszination gegenüber menschgemachter Landschaft. Und man lernt auch eine ganze Menge, wenn man sich darauf einlässt. Und das ist sehr einfach auf diesem Gelände, sich darauf einzulassen, ja, beeindruckt zu sein, vielleicht auch ein kleines Gefühl von Erhabenheit zu spüren und dieses auch in Verbindung mit menschgemachter Landschaft zu sehen. Und daran kann man auch lernen, wie man mit solchen Herausforderungen des Anthropozän umgehen kann. Also eine Art ästhetische Schulung, die die Gäste auf Ferropolis dort auch erhalten, ohne dass das so explizit ausgesprochen wird.
Werden diese Großgeräte denn auch in die Show eingebunden? Ich könnte mir zum Beispiel vorstellen, wenn so jemand wie Alice Cooper bei Ihnen auftritt, dass der schon gerne hätte, so ganz dramatisch auf dem Tagebaubagger, auf dem Aufsetzer seine Musik abzufeiern.
Ja, das ist natürlich immer mal wieder die Anfrage, wie man das machen kann. In der Regel ist der Aufwand, der technische Aufwand, dann doch sehr hoch und auch auf einem Festivalauftritt sind die Auftritte doch recht eng getaktet, sodass eigentlich nur in Ausnahmen auf den Geräten selber gespielt wird. Wir hatten das aber schon im Bereich Theater, wo ein eigenes Theaterstück geschrieben wurde. Wir hatten jetzt eine kleine Veranstaltung auf einem der Geräte durch das Kurt Weill Festival im benachbarten Dessau zu Hause. Also es ist immer mal wieder da. In einem klassischen Festivalablauf allerdings geht die Taktung sozusagen der Auftritte eher vor und die ganz großen Experimente finden dann eher oder das Staunen findet dann eher Backstage statt oder in dem Bereich, wo die Künstler dann mal auf ein Gerät kommen und sich natürlich mal den Hintergrund erklären lassen und vielleicht auch mal, je nachdem, manche sind ja auch, haben ja auch andere Interessen außer ihrer Musik, Fotos machen oder ähnliches. Da gibt es schon viel Auseinandersetzung.
Die Staffel, die ich hier produziere, hängt ganz viel zusammen mit dem Bundesverband Industriekultur. Und da wurde auch in den anderen Gesprächen klar, da ist die Vernetzung der Akteure ganz wichtig. Und deswegen zum Abschluss die Frage, warum ist es für Ferropolis gut und wichtig, dass es diesen Bundesverband gibt? Und wie stellen Sie sich da die Zusammenarbeit und die Synergien mit diesem Bundesverband vor?
Ja, wir haben diesen Bundesverband ja mitgegründet, weil wir sehr gute Erfahrungen gemacht haben mit der übergreifenden Zusammenarbeit, anfangs in der sogenannten mitteldeutschen Region, also im mitteldeutschen Revier, wo wir mit Kollegen aus Sachsen, aus Thüringen, zunehmend aus Brandenburg schon seit vielen Jahren uns sehr regelmäßig austauschen und Strategien abstimmen. Und es ist immer deutlicher geworden, dass die Bedeutung und auch die Erwartung an das Industriekulturthema eher zunehmen. Wenn wir vor einigen Jahrzehnten oder Jahren davon gesprochen haben, war Industriekultur meistens sehr klar auf einzelne Regionen Deutschlands, früher natürlich vor allem Westdeutschlands fokussiert, also die Iber-Emscher-Park, das Ruhrgebiet, die großen Transformationen seit den 70er Jahren im Ruhrgebiet und damit dann natürlich auch die ästhetische Vermittlung des Erbes durch Heldenereignis, durch umgebaute, umgenutzte ehemalige technische Anlagen, Landschaftspark Duisburg-Nord mit den Hochöfen und so weiter. Oder auch das Saarland waren so, ja, Hotspots dessen und man verband Industriekultur im Wesentlichen mit diesen Teilregionen. Und je näher man genau hinguckte, hat man natürlich gesehen, das war jetzt nicht so, dass ganz Deutschland eine große Landwirtschaftsregion war mit einigen Industrie Zentren, sondern dass Industrie eigentlich in der gesamten Fläche eine Entwicklung genommen hat, in den Tälern der Mittelgebirge, über die Textilindustrie, die Wasserkraft, dann irgendwann auch über die chemische Industrie mit zunehmendem Energiebedarf, immer größer werdend, die Erschließung der Tagebaue und viele, viele Aspekte, maritime Industriekultur kann man dazu zählen. Und eigentlich ist ja auf jedem Dorf oder fast auf jedem Dorf in irgendeiner Weise so ein Stückchen Industriegeschichte zu sehen. Und das hat man immer mehr, also von einzelnen signifikanten Regionen weg hin zu einem flächendeckenden Prozess der Strukturveränderung, des Strukturwandels wahrgenommen. Und insofern wächst auch flächendeckend die Bereitschaft und das Interesse, sich mit den Zeitzeugnissen des im Wesentlichen 20. Jahrhunderts auseinanderzusetzen. Und deswegen brauchen wir auch oder sehen wir auch die Chance, dass diese durchaus ja identitätsbildenden, identitätsstiftenden Auseinandersetzungen mit der eigenen lokalen und regionalen Geschichte, die ja auch den Transformationsprozess im Zweifelsfalle auch über so etwas wie Trauerarbeit vertretbarer oder erträglicher machen, immer verknüpft mit Zukunftsperspektiven natürlich, sehen da also ein flächendeckendes Interesse an der Auseinandersetzung mit diesem Zeitalter. Und das ist ja auch nicht ganz zufällig. Also in dem Moment, wo technologische, bauliche, soziokulturelle Entwicklungen quasi ihre Kernfunktion verlieren, also beispielsweise ein Kraftwerk nicht mehr Strom erzeugt, aber als Objekt noch da ist und auch mit faszinierender baulicher Qualität gebaut wurde mitten im Ersten Weltkrieg, wenn ich an das Kraftwerk Czornowitz denke. Aber da gibt es viele andere Beispiele, quer durch die Republik auch. Das ist natürlich in dem Moment, wo ein sagen wir mal, Verlust der Primärnutzung stattfindet, kann sich eine Gesellschaft entscheiden, diese Orte zu kulturalisieren oder sie verschwinden eben. Das ist mit Schlössern, Kirchen, Domen auch nichts anderes gewesen. die dann im Industriezeitalter an ihrer gesellschaftsbildenden Bedeutung eher verloren hatten und deswegen aber umso mehr verehrt wurden. Und in dem Zeitalter, in dem wir uns heute befinden, Digitalisierung, Nano etc., sind eben die großen Kathedralen des Industriezeitalters des 20. Jahrhunderts diejenigen, die jetzt beginnen, Faszination auszustrahlen und kulturalisiert zu werden. Dafür macht es Sinn, bundesweit zusammenzuarbeiten, aber auch bestehende Möglichkeiten der kulturpolitischen Arbeit, der Arbeit der Regionalentwicklung aus dem Bereich Bau, Wissenschaft, Forschung systematisch mit dem Industriekulturthema zu verbinden. Und deswegen haben wir den Bundesverband Industriekultur Deutschland gegründet und arbeiten dort jetzt eng zusammen, auch argumentierend gegenüber der Bundespolitik, dem Deutschen Bundestag, den verschiedenen Ministerien, diesem Themenfeld noch mehr Aufmerksamkeit zu geben. Und zwar, weil diese Aufmerksamkeit inzwischen da ist. Wir sehen das in Sachsen-Anhalt am Tag der Industriekultur, den wir Anfang April begangen haben. Da kommen inzwischen zu mehr als 100 Standorten zehntausende Menschen zusammen, die sich mit ihrer Geschichte vor Ort oder auch überregional beschäftigen möchten. Das ist eine quasi Bottom-up-Entwicklung, der man jetzt durch Bundeskooperationen auch Rechnung tragen muss.
Und noch als Letztes, wenn Sie jemanden überreden wollen, sich doch mal Peropolis anzuschauen, was wäre so das eine, wo Sie sagen, komm unbedingt zu uns, denn da siehst du dies oder kannst du das machen?
Man lernt oder man sieht, nicht man lernt, man sieht, indem man diese Geräte genauer betrachtet, an welchen Schritten tatsächlich Zukunftsentwicklung stattfindet. Das älteste Gerät ist aus den 40er Jahren. Das jüngste Gerät aus den 1980er Jahren. Das heißt, es ist ungefähr ein halbes Jahrhundert Technikgeschichte in diesen Geräten verborgen. Und meistens begrüße ich die Gäste damit, dass ich frage, wieso hat sich denn diese schiere Dimension dieser Geräte so stark verändert in dem halben Jahrhundert? Woran mag das gelegen haben? Und dann stellen wir gemeinsam fest, es sind die Details. Es ist die Veränderung in der Verbindungs- und Fügetechnik vom Nieten zum Schweißen, die es möglich gemacht hat, diese Geräte immer größer zu dimensionieren. Und es ist also nicht sozusagen eine lineare Entwicklung, sondern es sind die kleinen, wichtigen Details, die dann plötzlich große Sprünge in der Zukunftsentwicklung möglich machen. Und dafür zu sensibilisieren, vor der Kulisse dieser großen Geräte auf die Details zu gucken, das finde ich besonders faszinierend. Und damit kann man meistens auch Menschen nicht nur überraschen, sondern auch wirklich neugierig machen und interessieren. Und ich gehe davon aus, dass die meisten dann auch tatsächlich einen Eindruck als Camper, als Festivalbesucher, als touristischer Gast, als historisch interessierter Mensch mitnehmen und sagen, Mensch, ich habe an diesem Standort einiges lernen können über die Erdgeschichte. Wir haben das Skelett eines Waldelefanten dort zu sehen, aber auch über die Entstehung der Braunkohle. Was ist das eigentlich, dass das Pflanzenmaterial ist? Das wissen ja die meisten nicht, auch die Schülerinnen, die zu uns kommen. Aber auch über die Technikgeschichte des 20. Jahrhunderts und auch Einblicke gewonnen in die Möglichkeit, kulturell Zukunft zu initiieren und zu gestalten.